Heute im Podcast Wirtschaft hoch 2 Frank Sievert von der Comarch AG.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Moin, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Hallo Herr Sievert, vielen Dank, dass Sie uns beim Podcast unterstützen. Und wir würden gerne anfangen damit, dass Sie vielleicht ganz kurz ein paar Töne zu sich sagen, damit wir eine Idee bekommen, was Sie bei der Comarch AG machen und wie Sie auch dahin gekommen sind.
Ja, norddeutscher Junge, nach dem betriebswirtschaftlichen Studium habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Da hatte ich die irre Annahme, nochmal Wirtschaftsprüfer werden zu können oder zu wollen. Das habe ich auch 2 Jahre versucht und gemacht, gemerkt, das ist nichts für mich. Bin dann in die Softwarebranche gewechselt. Habe zuerst FIBU-Programme betreut, weil buchen konnte ich ja jetzt.
Okay.
FIBU, Controlling, Anlagenbuchhaltung, es war sonst die Goldgräberzeit, zu der man gut FIBU-Programme verkaufen konnte und auch implementieren konnte, 2000, 1999, 2000 und so weiter. Sehr erfolgreich, der Markt war abgefrühstückt, danach bin ich der Branche treu geblieben und habe mich um Supply Chain-Projekte in diesem Bereich im Software gekümmert und habe Produktionsprojekte gemacht. Ja, und wenn man das dann erfolgreich macht und eine ganze Ecke dabei ist, dann wird man irgendwann dann Vorstandsmitglied, zum Beispiel bei der Firma Comarch. Und da bin ich jetzt verantwortlich für Sales und Presales.
Wunderbar. Sie haben gerade schon gesagt, bei der Comarch AG, könnten Sie vielleicht mal einen kurzen Abriss geben, was die Comarch AG macht, weil die Geschäftsfelder doch sehr, sehr breit sind. Und ich glaube, das können Sie vielleicht ganz gut auch zusammenfassen, was die einzelnen Bereiche sind, die die Comarch AG anbietet.
Also erstmal bin ich schon mal sehr dankbar, dass Sie den Namen unfallfrei aussprechen. Die Firma Comarch. Wir sind ein europäischer Konzern mit polnischen Wurzeln und werden jetzt 25 oder haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum und beschäftigen in der Tat mittlerweile 5000 Mitarbeiter und sind strukturiert in Business Units. Groß geworden sind wir zuerst in der Business Unit Telekommunikation. Da haben wir Unternehmen wie Telekom, Vodafone in diesen Bereichen geholfen, technologisch, also mit unseren Softwareprodukten, die wir anbieten. Wir haben viele Projekte, eine Business Unit, große Unternehmen, wo wir Individualgeschäft gemacht haben, noch besonders aufgestellt Banken und Versicherungen, Stresstest, das kennen Sie ja sicherlich, solche Themen, da haben wir unsere Finger dann mit im Spiel. Dann gibt es eine neue Branche, E-Health, wo man dann auch mit Internet of Things und solchen Dingen dann aktiv ist. E-Health, sehr moderner Kram, den wir aber auch gut nutzen können für unsere anderen Produkte, die wir haben. Ich selber bin beschäftigt bei der Firma Comarch Software und Beratungs AG, eine Gesellschaft, die ihren Sitz in München hat. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Mittelstand und führen da eine Business Unit, diese Business Unit Mittelstand für Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Was für Softwareprodukte muss ich mir genau vorstellen, die ich jetzt bei Ihnen beziehen könnte?
Sehr, sehr viele. Wenn wir uns auf den Bereich konzentrieren, was wir im Mittelstand anbieten, dann ist das als Flaggschiff in der Mitte sicherlich das Produkt ERP. Wir haben ein Comarch ERP Enterprise, kurz CEE genannt. Das ist unsere dicke Maschine in der Mitte. Wir bieten aber auch Produkte drumherum an. Natürlich Business Intelligence als ein Produkt. Wir haben CRM-Systeme, sehr weitgehende CRM-Systeme, die auch in den Loyalty-Bereich gehen, in Kundenbindungsprogramme, haben da sehr, sehr große Projekte und erfolgreiche Projekte gemacht. Haben seit neuestem auch POS, etwas anderes, also nicht nur eine blöde Kasse, sondern ein POS-System als ein Kanal, den wir bedienen. Aus unserem ERP heraus gesteuert ist das POS, auch als Mobile POS gesehen. Und lass mich kurz überlegen, was haben wir noch? EDI natürlich, EDI-Branche oder ECM, was ich auch schon sagte.
Das heißt, ich kann mich als Kunde an Sie wenden und kann aus ganz vielen Bereichen da mir Pakete zusammenstellen und kann, Sie haben gesagt, ich fange mit ERP an und setze dann entsprechend verschiedene andere Anforderungen obendrauf, wo Sie dann gucken, wie Sie mich da unterstützen können.
Ja, so hören wir es nur nicht so gerne. Ja, wir haben, was ich eben noch vergessen habe, wir haben natürlich auch Shop und Portale, es ist klar. Wir wollen eigentlich nicht so wahrgenommen werden als jemand, der sagt, hier hast du jetzt 10, 20 Produkte und was darf ich aufschreiben? Sondern wir sehen unsere eher in der Beratungskompetenz das Richtige für unsere Kunden raussuchen. Das machen wir nicht, dass er uns das sagt, sondern im Beratungsgespräch schauen wir dann mal nach, was denn für seine Kundenanforderungen oder für ihn am besten ist oder vielleicht auch, was er noch gar nicht weiß, was für ihn am besten ist, sodass wir ihn dann entsprechend gut entwickeln können.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Wunderbar. Dann lassen Sie uns nochmal einsteigen, dass wir uns jetzt ein bisschen mal an der Branche orientieren, in der Sie tätig sind. Und wir machen das ja immer anhand des Porter's Five Forces Modell, wo verschiedene Faktoren des Wettbewerbs auch beleuchtet werden. Und vielleicht ist es ganz spannend, weil Sie gerade schon gesagt haben, wir möchten jetzt nicht so als jemand gesehen werden, der so Einzelprodukte auf den Markt bringt. Was wären denn so Ihre Wettbewerber, die Sie ganz zentral betrachten würden, wo Sie sagen, das ist was, wo wir eigentlich auch mithalten wollen oder mithalten können und die anderen auch vielleicht sich an uns orientieren?
Also wenn wir auf den ERP-Markt schauen, da gibt es da natürlich zwei sehr, sehr präsente. Das ist einmal aus dem Microsoft-Umfeld, was sicherlich bekannt ist, und natürlich SAP als der Platzhirsch. Die sind zwei Anbieter, besonders SAP natürlich, die sich in erster Linie um ERP kümmern und an der Stelle sehr, sehr tief auch aufgestellt sind. Wir wiederum haben natürlich auch ein ERP-System, das da selbstverständlich mithalten kann, sind aber breiter aufgestellt und können weitere Punkte dann bedienen aus dem Konzert heraus, was ich eben mit unseren zusätzlichen Produkten gesagt habe. Selbstverständlich binden wir aber auch weitere Partner an, mit denen wir zusammenarbeiten.
Ist im ERP-Umfeld nicht gerade das Thema Cloud ein großer Aspekt? Weil man weiß ja durchaus, dass viele Unternehmen sehr alte Systeme im Einsatz haben und jetzt die Umstellung gerade erfolgt. Wie ist da Comarch aufgestellt?
Während vor ein paar Jahren Cloud immer noch nebenbei angefragt wird, ob es unsere Modelle oder unsere Software auch als Cloud-Modell gibt, haben wir mittlerweile, also nur angefragt, nicht dann gekauft, haben wir mittlerweile fast die Hälfte, die dann als Cloud-Version rausgehen. Cloud ist bei uns sehr wohl ein Thema. Alle unsere Produkte sind cloudfähig. Und das Schöne bei uns, wir haben viele eigene Rechenzentren, in Deutschland selber auch zwei, sodass wir redundant entsprechend speichern können. Zwei selbstbetriebene Rechenzentren, die wir führen und da dann auch unsere Software laufen lassen.
Okay, wunderbar. Jetzt haben wir die beiden großen Wettbewerber angesprochen. Sie haben Microsoft und SAP angesprochen. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen in der Porter's Five Forces Betrachtung, was tut denn sich da im Wettbewerb vielleicht in Zukunft? Weil gerade im Umfeld von Startups, und wir reden ja wirklich auch sehr große Märkte, die da von Ihnen bedient werden, könnten ja Startups vielleicht auch mit Lösungen kommen, die die bisherigen ERP-Anbieter auch durchaus in Bedrängnis bringen. Wo sehen Sie denn neue Wettbewerber, die jetzt in dieses Feld reinkommen könnten?
In dem ERP-Bereich sind wir wirklich in dem Software-Bereich, der sehr, sehr klassisch aufgestellt ist. Insofern gibt es zwar so ein paar kleinere, die da mitwirken, aber so richtig Mitbewerb ist da eigentlich nicht. Also üblicherweise sind wir selber die Herausforderer an der Stelle in diesem klassischen Bereich. Da, wo denn mehr los ist und wo denn mehr passiert, das ist außenrum. Das, was ich ansprach, Shop, Portal, POS, Mobile POS und Mobile Sales, solche Dinge oder Business Intelligence, die dann eher angeflanscht werden an solche dicken Maschinen aus dem SAP oder Microsoft Umfeld. Also in aller Regel sind wir da die Herausforderer an der Stelle, so möchte ich darauf mal antworten.
Jetzt ist ja Comarch ein polnisches Unternehmen. Ist es vielleicht so, dass wir neben den globalen Playern Microsoft und SAP auch jetzt lokale Player haben, die dann vielleicht doch durchaus in neue Märkte kommen könnten, wenn Sie sagen, jetzt aus Osteuropa kommt die Comarch AG, vielleicht kommt was aus Südeuropa oder es kommt aus Südamerika, dass da vielleicht lokale Player es schaffen, sich auch auf den großen Märkten zu etablieren?
Könnte sicherlich passieren, schnelllebige Zeit. Momentan spüren wir hier am deutschen Markt oder im Dachbereich entsprechend noch nichts. Wir selber erobern gerade auch stark Frankreich und Spanien, dass wir da mit unseren Produkten, also aus polnischer Sicht so ein bisschen Let's Go West, wir sind ja ein europäischer Konzern, aber spüren so, dass da ein neuer in dem ERP-Markt direkt durchstartet, ist momentan noch nicht spürbar. Wenn man sich für ein ERP-System entscheidet, dann entscheidet man sich ja in aller Regel dann doch für einen längeren Zeitraum. Wir sprachen eben kurz davon, dass alles schnelllebiger wird, aber im ERP-Bereich sind das dann doch schon Entscheidungen, die dann einen Augenblick halten sollen. Insofern rückt dann auch immer noch mit in den Fokus, um was für einen Partner handelt es sich denn eigentlich und ist der etabliert. Wir arbeiten stark daran, dass wir besser und mehr wahrgenommen werden im Dachbereich, werden es langsam auch und haben halt im Hintergrund oder die Situation, dass wir schon eine relativ mächtige Firma geworden sind. Und das muss erstmal jemand erreichen. Also so schnell geht es vermutlich dann doch nicht. Also momentan spüren wir noch nichts. Und gibt natürlich so kleinere, die dann aber auch nur für kleinere Kundensituationen geeignet sind, die sich darauf einlassen.
Wenn Sie die kleineren anschauen, verändert sich da was bei den Geschäftsmodellen? Weil vermutlich wird ERP ja über eine Installationsgrundgebühr plus ein Abo abgerechnet. Tut sich da irgendwas, wo Sie sagen würden, da könnten vielleicht neue Ansätze den Wettbewerb zukünftig verändern?
Was sich verändert, ist auf jeden Fall die Projektstruktur. Wie verändert sich das, dass man Projekte einführt oder Projekte realisiert? Da merken wir, dass wir auch gerade unsere Beratung umstellen müssen in diesem Geschäft. Es ist nicht mehr klassisch nach Lastenheft und Pflichtenheft, das, was sich immer alle wünschen, vor allem die Juristen, sondern es mittlerweile beschäftigen wir uns mit weiteren Methoden, auch mit Mischung von Methoden. Und da geht es dann viel um auch agile Projektmethodiken, die man einführen möchte, weil in erster Linie sich entweder auf der Strecke was ändert oder auch, weil Kundensituationen gar nicht konkret formulieren können, was sie denn jetzt in diesem Moment eigentlich wirklich wollen.
Das passt sehr gut jetzt zum dritten Punkt bei Porter's Five Forces, weil Substitutionsprodukte könnte ja was sein, das durchaus durch die Veränderungen, Sie haben es gerade angesprochen, wir gehen vielleicht in Richtung von Projektarbeiten, gar nicht mehr vielleicht um so tiefe Integrationen und vielleicht wollen Unternehmen auch flexibler bleiben und sich nicht so lange an einen dieser großen ERP-Anbieter binden. Gibt es Tendenzen, dass vielleicht der ERP-Markt sich als Ganzes verändert, weil einfach andere Produkte vielleicht aus Unternehmenssicht die gleichen Leistungen erbringen, wo Sie vielleicht sagen würden, nee, aber das ist schon jetzt nicht das Gleiche, aber aus Kundensicht vielleicht auch doch das zu sehen ist. Gibt es Substitutionsansätze?
Auf jeden Fall. Mehrschichtige Antwort an der Stelle. Also was die Produkte angeht, merken wir eine Veränderung, ist gerade auch in dem ERP-Markt. Im ERP-Markt brauchen wir auch offene Systeme, Systeme, die mit anderen gut kommunizieren können und da gibt es diverse Ausprägungen. Wenn Sie mich fragen als alten ERP-Menschen, ist natürlich der Mittelpunkt der Welt in einem ERP-System. Das sieht ein Online-Händler nicht unbedingt, erst wenn man vielleicht länger mit ihm im Gespräch war. Wo ist der Mittelpunkt der Welt? Aber im Endeffekt brauchen wir andere Produkte. Sehr gern sehen wir das natürlich, wenn das Produkte von uns sind, logisch, weil wir ja auch breit aufgestellt sind, aber wenn das denn nicht der Fall ist, dann muss man Systeme haben, und das gilt mittlerweile auch für ERP-Systeme, die hervorragend mit anderen kommunizieren können. Das heißt, sie müssen per se hier eine gewisse Offenheit herbringen, sie müssen mit anderen kommunizieren können, die außerhalb der ERP-Welt entstehen, die Produkte, die sind alle topmodern, was im ERP-Bereich häufig nicht dabei war. Bei uns schon, aber bei vielen anderen nicht, weil die halt alt eingesessen sind. Da ist unsere Herausforderrolle halt optimal oder die Tatsache, dass wir ein Produkt haben, das halt spät geboren worden ist, erst 2001, was in diesem Bereich sicherlich ein junges Produkt ist. Die Herausforderung ist es, mit anderen das geschickt zu verbinden. Da gibt es schlaue Ansätze. Das geht dann nicht nur über die Anbindung von Vertriebskanälen. Wie bediene ich meinen stationären Handel? Wie bediene ich eBay, Amazon oder verschiedene Shops in verschiedenen Ländern? Sondern auch, wie finde ich die Integration zu Social Media? Da gibt es auch bei uns Ansätze, klar, oder auch gute Lösungen, aber da gibt es in vielen Bereichen auch Spezialisten, die man in diesem Gesamtkonzert irgendwie schlau mit anbinden muss. Und ich glaube, darüber entscheidet sich das. Das ist so die Produktsicht. Wenn ich denn darüber gucke, was denn noch sich verändert, ist eigentlich das Produkt selber. Es muss immer dienerfreundlicher und einfacher werden. Wenn man aber etwas einfach und bedienerfreundlich gestalten will, ist das leider viel Arbeit und sehr, sehr schwer. Und da jeder sich so ein bisschen anders aufstellt, hat das Anforderungen an die Software, dass man sowas dann halt einfach und leicht machen möchte. Und das Letzte wäre sicherlich dann auch einhergehend damit die Art und Weise, wie man solche Projekte durchführt, wo wir vorher drüber sprachen.
Wunderbar. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage dazu. Sie haben gerade das Thema Offenheit angesprochen, dass sich viele der Kunden einfach offene Systeme wünschen. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das nur ein reines Schnittstellenthema oder heißt das nur doch deutlich stärkere Öffnung der eigenen Systeme, um innovative Lösungen anzubinden? Weil gerade wenn Sie über so einen Kern kommen, der bei Ihnen ja als Softwarelösung einfach steht, da dann wirklich viele neue Lösungsansätze einzubinden, ist ja durchaus ein Thema, das dann wirklich auch an den Kern Ihrer Software ran muss, wo Sie dann vielleicht auch deutlich mehr Integrationsaufwand haben. Muss ich mir das so vorstellen?
Schnittstellen ist immer bei uns in der Branche so ein Angstthema, was dann auch gerne genutzt wird. Schnittstellen zu bauen, das ist der Teil, wie man das denn früher oder auch heutzutage entsprechend noch macht. Da gibt es verschiedene Techniken und so weiter, das ist klar. Oder über XML-Dateiaustausch, solche Ebenen. Unser Ansatz ist gerne sicherlich auch der, den man dann nach vorne treiben möchte, muss, dass man für unsere Anwendung, wo denn die Masse der Daten entstanden sind, Web-Services anbietet. Wir selber bedienen unsere Oberfläche über Web-Services. Das heißt, wenn man unsere Anwendung bedient, sind es Web-Services, die wir aufrufen. Wir geben unseren Kunden jetzt die Freiheit, diese Dienste, die innerhalb unseres Programmes zur Verfügung stehen, auch anderen Programmen zur Verfügung zu stellen und entsprechend mit einzubauen. Wenn man jetzt einen Shop hat, der dann nicht von uns ist, solche Dinge gibt's, selbstverständlich, dann kann man natürlich dem Produkt sagen, dem Shop, das und das ist die Bestandssituation. Das ist dann ein eingefrorener Zustand oder eine Schnittstelle. Wir schätzen es, wenn man an der Stelle einfach Web-Services zur Verfügung stellt, die wir selbst in unserer Anwendung benutzen, die dann den Durchgriff starten, sodass man halt wirklich nur einmal die Daten hat. Für die Bestandssituation, für die Konditionsfindung und so weiter ist das hervorragend, wenn man da zentral Dienste zur Verfügung stellt, die man einem Shop zur Verfügung stellen kann, aber auch für eine Amazon-Preisfindung oder andere Kanäle, dass es ein zentraler Dienst ist, um den man sich dann kümmern möchte. Und daher, da kommt so ein bisschen die Offenheit unseres Systems, wie wir meinen, dass wir sowas dann ermöglichen und auch in anderen Produkten mit integrieren können oder die integrieren können.
Wunderbar. Lassen Sie uns zum vierten Punkt von Porter's Five Forces kommen. Und der ist so klassisch von Porter definiert, Verhandlungsmacht der Lieferanten. Jetzt haben Sie ja nicht so, würde ich mal sagen, klassische Lieferanten im Sinne, dass Sie Vorprodukte benötigen. Aber gibt es Situationen, wo Sie sagen würden, dass sich die Art und Weise, wie Sie Ihr Geschäft betreiben wollen, einfach aufgrund von Marktveränderungen gerade wirklich in der neuen Form zeigt?
Ja, auch wir haben das, aber wie Sie schon ansprechen, sicherlich nicht in dem erwarteten klassischen Teil. Sind wir abhängig von irgendwelchen Datenbanklieferanten? Nein, wir sind datenbankübergreifend. Sind wir abhängig von irgendwelchen Browsern? Nein, wir bedienen mehrere. Aber das Hauptkapital, das wir haben, sind natürlich Menschen oder Mitarbeiter. Und wie alle jetzt darunter sicherlich stöhnen oder so, haben wir natürlich auch ein Thema damit. Wir wachsen sehr stark. Alleine in diesem Jahr sind wir um 500 Mitarbeiter gewachsen. Das ist eine Herausforderung, die zu bekommen oder auch zu uns zu locken. Das sind nicht nur geldliche Themen, die man anbieten muss. Man muss einfach eine Umgebung schaffen oder dafür sorgen, dass die dann gerne zu uns kommen. In Polen gelingt uns das schon hervorragend. In Deutschland zunehmend damit, dass wir dann bekannt sind und dann auch klarer wird, dass wir mit modernen Produkten arbeiten, ist es dann für den einen oder anderen dann interessant, zu uns zu kommen. Also der Engpass oder da, wo wir Engpässe haben, ist natürlich bei den Mitarbeitern, obwohl es uns in den letzten Jahren immer gut gelungen ist, neue Mitarbeiter für uns zu gewinnen, die dann gerne bei uns arbeiten.
Sie haben gerade gesagt, dass das in Polen gut gelingt. Der Sitz ist ja, wie ich weiß, in Krakau. Ist das Lohnniveau in Polen mittlerweile oder immer noch so viel niedriger, als es im Westen der Fall ist, dass es einfach sich auch lohnt, in Krakau zu sitzen?
Also in Krakau zu sitzen lohnt sich insofern, weil es eine sehr schöne Stadt ist. Eine sehr, sehr frische, junge, dynamische Stadt. Das ist sehr, sehr schön. Wenn Sie mich nach dem Lohngefälle oder der Lohnsituation fragen, ist es in der Tat so, dass das Lohngefüge dort anders ist, wie es auch in der Schweiz zu Deutschland anders ist. Das hatte mal eine extreme Ausprägung, die wir vor ein paar Jahren auch noch gut nutzen konnten, weil die polnischen Kollegen einfach wirklich plitsch und schlau sind. Die Lohnsituation hat sich jetzt aber verändert schon, dass das nicht mehr so groß ist. Auch die polnischen Kollegen haben mittlerweile anständige Gehälter. Vielleicht einen Tick noch drunter, aber die guten auch nicht mehr.
Aber ist nicht Krakau sowieso die Start-up-Stadt in Polen?
Ja.
Also von daher wird der Wettbewerb entsprechend noch größer, wie Sie sprechen. Und deswegen glaube ich, dass die Differenz da, wie Sie sagen, sich vermutlich reduzieren wird.
Ja, Startup-Szene und der ein oder andere, der kleinere ist, der dort aktiv ist in Krakau, der ist dann auch schnell mal in der Lage, für seine wenigen Mitarbeiter, die er benötigt, viel Geld zu bezahlen. Das wirkt sich aus, das ist aber überall so, auch in Deutschland ist klar. Man muss halt dann auch über andere Dinge attraktiv sein als Arbeitgeber.
Okay, wunderbar. Lassen Sie uns zum letzten Punkt nach den Porter's Five Forces kommen, und zwar der Nachfragemacht von großen Kunden. Sie haben jetzt durchaus gesagt, dass Sie ja im Wettbewerb stehen mit den großen Anbietern im ERP-Umfeld und Sie ja vielleicht eher so ein bisschen auch den Mittelstand im Fokus haben. Wie ist denn bei Ihnen so die Abhängigkeit ausgeprägt?
Kundenwünsche ändern sich, das ist klar. Jetzt mal ein Wort nochmal vorweg, was sich auf jeden Fall ändert, das ist das Bedürfnis nach der Schnelligkeit in der Umsetzung. Wir haben Situationen, wo sich Dinge sehr, sehr, sehr schnell verändern müssen. Der Kunde ist in aller Regel extremst ungeduldig. Er lässt sich noch so viel Zeit wie früher für die Entscheidung. Wenn die Entscheidung denn da ist, dann muss aber alles sehr, sehr, sehr schnell umgesetzt werden. Des Weiteren merken wir, dass unsere Kunden auch mittlerweile, also die Großen schon länger und auch die Kleineren, den Wandel im Handel mitbekommen entsprechend und daran die Bedürfnisse, gibt es die üblichen Schlagworte, die man hat, aber auch bei uns sehr, sehr viele Methoden, die wir einsetzen können oder weitere Produkte Richtung Internet of Things, Industrie 4.0, wie man sowas einbinden kann. Und man muss den Kunden verstehen, ohne Brüche in den verschiedenen Vertriebskanälen an der Stelle. Man muss transportieren, wir verstehen auch deinen Endkunden und da dann entsprechend unterstützend.
Sie sind ja jetzt schon länger in der Branche tätig. Vielleicht nochmal so eine vertiefende Frage dazu. Können Sie feststellen, dass sich das Verhältnis zwischen Kunde und Dienstleister verändert? Weil das, was Sie ja heute anbieten, sind ja in vielen Fällen wirklich geschäftskritische Prozesse, die Sie helfen abzubilden. Und deswegen ist ja eigentlich so diese Augenhöhe, die gegeben sein müsste, weil Sie ja quasi ein Unternehmen sind, das ohne das ich als Kunde eigentlich gar nicht operieren kann. Merken Sie, dass sich da einfach eine Veränderung auch zeigt, weil der Software auch ein Engpass geworden ist?
Diese Veränderung spüren wir nicht nur in den letzten 2-3 Jahren, ist eigentlich seit 5, 6, 7 Jahren der Fall. Eine normale Kundensituation, diese normale Kundenlieferantensituation, wie es in anderen Geschäftsbereichen ist, die haben wir eigentlich nicht, weil bis zur Entscheidung für einen neuen Partner kann man auch formulieren, das Verhältnis würde kippen, weil eine gewisse Abhängigkeit da ist. Das meinen Sie ja mit Augenhöhe. Also gehen Kundensituationen, weil man enger miteinander verknüpft ist und vielleicht auch ein Stück weit abhängig voneinander sind auf jeden Fall alleine deswegen schon partnerschaftlicher. Gut sind immer Projekte, wo wir nachher in der Projektsituation eigentlich gar nicht mehr wissen, ist das nun einer von uns oder ist das einer aus Kundensicht. Aber in der Tat, aber das ist nicht neu, sondern schon länger der Fall, dass wir Situationen haben, wo man sehr partnerschaftlich miteinander umgehen muss. Da nützt es nichts, wenn der eine den anderen übervorteilt. Das hat dann keine Zukunft. Und wir leben von langfristigen Kundensituationen.
Das wäre gerade auch die Frage gewesen. Kann man eigentlich sagen, dass bei Ihnen Kunden eine bestimmte Zeit an Bord bleiben? Oder wenn man sich einmal für einen Partner entscheidet, ist das erstmal eine sehr langfristige Entscheidung, die eigentlich nicht mehr hinterfragt werden sollte?
Es sind auf jeden Fall längerfristige Entscheidungen, die man da trifft, auf jeden Fall im ERP-System, weil es wirklich in den Kern eines Unternehmens reingeht. Wenn man alte Software hat, muss man die tauschen, aber man tauscht das ungern jedes Jahr, weil es auch echt Arbeit ist. Wir können nichts anderes, aber für unsere Kunden, die dann an der Stelle so tätig sind, die tauschen nicht jedes Jahr das ERP-System. Außendrum, was ich immer tue, da kann man schneller mal tauschen in dem ERP-Bereich. Nun jedes Jahr was auszutauschen, macht das hält gar keiner aus, zumal die Projekte meist auch schon länger läufig sind als ein Jahr. Also die Kundensituation ist da auf Dauer ausgerichtet und auch für uns von Vorteil, wenn es lang ist. Weil
das glaube ich Ihnen gerne. Ja. Lassen Sie uns zum Schluss noch 1-2 Punkte aufgreifen, die ich vielleicht noch so hinten drauf gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Sind ja jetzt im Kern der Digitalisierung tätig und kriegen ja mit, wie da alle wirklich wild aufgeschreckt sind. Ist jetzt Digitalisierung für Ihre Branche selber, weil es ja Kernelement ist, überhaupt noch was Leute wirklich hinterm Ofen hervorlockt? Oder ist es für Sie einfach so normal, dass Sie erstaunt sind, dass Ihre Kunden da vielleicht noch gar nicht so weit sind, wie Sie meinen, wie sie schon sein müssten?
Also für uns ist das natürlich schon seit vielen Jahren gang und gäbe. Ich bin immer wieder überrascht, dass das Wort Digitalisierung alleine jetzt schon so zieht. Man muss eigentlich nur fragen, wie ist denn Ihre Digitalisierungsstrategie? Und wenn dann jemand anfängt zu stottern, dann hat man ihn eigentlich schon. Digitalisierung ist für uns lange ausgeprägt. Es wird mehr und mehr verstanden. Es wird mehr und mehr transportiert. Man hat immer mehr Fälle, wo man nachvollziehen kann, was das denn für Vorteile für den Einzelnen hat, wenn es denn nicht mehr so auf so einer abstrakten Ebene ist, sondern wenn es denn klar erkenntlich ist für den Einzelnen, was für einen Nutzen es hat. Ne? Kurze Beispiele. Wenn man im Produktionsbereich ist und man mit Internet of Things, sprich wir haben so Comarch Beacons, so ähnlich wie der Amazon Dashbutton, nur damit Sie es verstehen. Solche Dinge kann man auch den alten Maschinenpark gut mit dem ERP-System verknüpfen, ohne dass das nun sehr, sehr viel Geld kostet. Man kann Dinge auslösen in einem Produktionsprozess. Achtung, hier fehlt Ware, da muss jemand hin. Das ist alles sehr, sehr gut möglich. Man kann auch im Einzelhandelsbereich Dinge, diese gleiche Technologie nutzen, indem man Kunden in einem Geschäft führt, dass man indoor Geonavigation macht, solche Dinge, die dann das einfach erleichtern. Also wir haben auch an der Stelle für den Einzelhandel, für die Kundensituation, wo man immer dann schon nochmal ein bisschen auch rechtlich schauen muss, Produkte im Portfolio, die dann gut anbindbar sind.
Letzte innerliche Frage für unser Interview heute. Wie geht denn das in Ihrer Branche weiter? Was wird denn da die Zukunft bringen? Weil zurzeit ja vermutlich volle Auftragsbücher und wunderbare Auftragslage. Was würden Sie aber verändern? Was ist so Ihr Ausblick, was die nächsten 5, 7, 10 Jahre bringen werden?
Also 5 und 7 Jahre ist schon mal viel zu lang und sicherlich auch zu gefährlich, jetzt darüber irgendwas zu sagen. Also für uns nach wie vor sehr, sehr wichtig sind Mitarbeiter, die wir haben, mit denen wir dann Projekte angehen können und uns man muss am Nabel der Zeit sein, man muss den Endkunden verstehen, man muss auch den jungen Kunden verstehen. Und wenn wir da dann Kollegen und Mitarbeiter haben, die denn da aktiv sind, um die Beratungsleistung auch zu erbringen, wir werden auf jeden Fall auch die Produkte dafür haben, weil wir extrem viele Java-Entwickler haben, die dann uns dabei unterstützen.
Wunderbar. Herr Siewert, vielen, vielen Dank für das Interview. War wirklich sehr interessant.
Gerne.
Hat Spaß gemacht. Wir danken den Zuhörern des Podcasts Wirtschaftshoch 2 und wünschen noch einen angenehmen Tag. Bis bald.
Bis bald.
Das war Wirtschafthoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.